Aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Kolosse, aus dem dritten Kapitel, die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt euch und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen eine Klage hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott, in dessen Gnade ihr steht, in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
Liebe Gemeinde hier in der Christuskirche und auch an den Geräten, an den Fernsehgeräten, an den Tongeräten, eine Gemeinde miteinander, auch wenn wir uns nicht alle sehen können. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander erleben und feiern. Herzlichen Dank auch den beiden Musikern, Michael Häfner, der uns an der Gitarre heute unterstützt hat, und Andreas Zapf. Das hat gut getan. Haben Sie, hast du noch den letzten Satz des Predigttextes im Ohr? Alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Wer kann von sich sagen, dass er das umsetzt? Keine Meldung. Habe ich auch nicht anders erwartet. Ihr müsst jetzt nicht betreten aus der Wäsche gucken. Paulus legt ja hier die Messlatte sehr bewusst ganz oben auf. Im Bild des Hochsprunggeräts, das liegt schon oben auf den Stangen und nicht mehr zwischen den Stangen. Doch er will uns damit nicht entmutigen. Er will uns damit nicht klein machen. Er will uns kein schlechtes Gewissen bereiten. Er beschließt diesen Abschnitt in seinem Brief an die Kolosser mit diesem Satz, um die Zielrichtung auf den Punkt zu bringen. Wer sich Christ nennt, der ist eben genau in dieser Richtung unterwegs. Der möchte dahin kommen, wirklich alles im Namen des Herrn zu tun. Der möchte das in der kleinen Münze des Alltags umsetzen. Und er macht sich fröhlich ans Werk, weil Jesus Christus ihm eben dazu die Freiheit eröffnet. Und das atmet nun nichts, aber auch gar nichts von einer stupiden Gesetzlichkeit. Es hat nichts von diesen ängstlichen Fragen: Mache ich auch alles richtig? Darf ich das? Muss ich nicht jenes tun? Ist das nicht verboten? Nein, hier fragt keiner mehr ängstlich, sondern er geht fröhlich los. Da möchte ich hinkommen. Das ist das Ziel, das ich anvisiere. Damit möchte ich, da in dieses Ziel möchte ich mich vorarbeiten und mich entsprechend verhalten. Ich möchte Jesus in allen Situationen meines Lebens dabei haben, weil ich weiß, dass das gut für mich ist und dass das gut für die anderen ist und dass das gut ist für die gesamte Schöpfung dieser Erde. Und deshalb, weil das eben gut für mich und gut für die anderen und gut für die Schöpfung ist, deshalb freut sich Gott auch darüber, wenn ich genau so lebe. Kurz und knapp, es geht darum, dass wir Christen uns auf einen Weg begeben haben, den Weg der Nachfolge. Wir sind oder wenn wir die Nachfolge beginnen, werden Schüler Jesu. Wer Christ wird, der tritt eben in die Lebensschule ein, in der Jesus der Lehrer ist. Der macht sich auf den Weg, sein Leben als Christ zu gestalten. Und das Ziel dabei ist eben das, wir sagen es oft so mit diesen Worten, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ist das Bild, auf das wir uns hin auf den Weg machen, so wie er gelebt hat und wie er als Person und Persönlichkeit war. In diese Richtung möchten wir uns entwickeln. In der Vorbereitung auf einen Vortrag, den ich in der kommenden Woche, am kommenden Wochenende hier bei der Gemeindefreizeit der Bayreuther zu halten habe, bin ich erneut auf eine Studie der Willow Creek Church erinnert worden und auf sie gestoßen. In dieser Studie hat die Gemeinde untersucht, wie Christen sich entwickeln, wie sie zur größeren Reife kommen, wie sie geistlich wachsen. Und sie kommt dabei zu interessanten Ergebnissen. Und das erste Ergebnis möchte ich euch kurz zeigen und auch ein paar Sätze dazu sagen. Es wurden 4 Stufen der geistlichen Entwicklung festgestellt. Keine Frage, solche Modelle sind immer auch eine Vereinfachung. Aber es ist doch hilfreich, uns diese Vereinfachung einfach mal anzuschauen. Die Menschen auf der ersten Stufe entdecken den Glauben. Sie glauben an Gott, ja. Aber dieser Glaube an Gott hat für ihr Leben noch so gut wie keine Bedeutung. Das wirkt sich nicht in ihrem Lebensstil und in ihrem Verhalten aus. In der zweiten Phase haben wir es dann mit Christen zu tun. Also mit Menschen, die ihr Leben ganz bewusst Jesus Christus anvertraut haben. Und dieses Vertrauen in Christus muss nun eingeübt werden. Und dabei brauchen sie dringend Hilfe. Gottesdienst und Kleingruppen, also die Gemeinde, sind dafür notwendig. Die Christen in der dritten Phase leben mit der Bibel, beten regelmäßig, arbeiten in der Gemeinde mit. Und doch gibt es da noch Lebensbereiche, in die sie Gott nicht so richtig reinlassen. Um mit unserem Text zu reden, sie tun eben noch nicht alles im Namen Jesu. Und sie wollen es insgeheim auch nicht öffentlich sagen. Wer täte das schon unter Geschwistern? Aber insgeheim halten sie Bereiche Gott vor. Das ist dann in der letzten Phase anders. Christen in ihr zeichnen sich dadurch aus, dass Christus alles ist für sie. Und sie ihm eben dementsprechend alles unterordnen wollen. Willow Creek nennt diese Menschen Christus-zentriert. Das Gebet ist selbstverständlich wie das Atmen. Es passiert einfach so gewissermaßen. Und Dienen ist Lebensstil dieser Menschen. Und sie wollen den Glauben und ihre Glaubenserfahrungen unbedingt mit anderen teilen. Diese vierte Stufe ist nah dran an dem Ziel, alles im Namen Jesu zu tun. Und doch bleiben auch Menschen, die diese Stufe, diese Phase erreichen, auf dem Weg. Wer diese Stufe erreicht hat, der wird noch weniger von sich behaupten, als das andere tun, das wirklich komplett zu leben, weil er genau auch um all das weiß, wo es noch nicht gelingt und da sehr offen mit umgeht. Paulus schreibt selbst einmal von sich, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Also, Christsein heißt unterwegs sein, in Bewegung sein. Doch genau da fördert die Studie von Willow Creek auch Erschreckendes zutage. 25% der Befragten sagten, sie hätten Stillstand in ihrer geistlichen Entwicklung. Und sie empfinden das auch als zutiefst unbefriedigend. Diese Kurven hier machen es deutlich. Die Einbrüche sind da noch mal unterteilt eben in ich bete, das wird weniger. Ich lese in der Bibel, das wird weniger. Ich bitte um Vergebung der Schuld, wird weniger. Ich nehme mir Zeit, um auf Gott zu hören. All das wird weniger. Und man kann fragen, was ist Ursache und was ist Wirkung? Und das ist wahrscheinlich gar nicht immer auseinanderzuhalten. Aber vielleicht kennst du das ja durchaus auch. Es gibt Phasen im Leben eines Christen, da scheint alles eingefahren zu sein, ja geradezu festgefahren. Ich bin mal mit meinem Auto, da hatte ich relativ frisch den Führerschein, auf eine gerade Rasenfläche gefahren. Es hatte Tage vorher richtig heftig geregnet. Und ich in meiner Unbedarftheit als Autofahrer habe gedacht, kein Problem, nachher fährst du wieder weg. Ihr ahnt, was passiert ist. Der Rasen war nass, der Untergrund feucht. Ich habe den Wagen gestartet, die Räder drehten durch, festgefahren. Da ging es nicht mehr vor und zurück ohne Hilfe. Und so fühlt man sich manchmal auch als Christ festgefahren, Stillstand. Man ist in seiner Gemeinde dabei, ist vielleicht auch recht aktiv. Das Leben verläuft eigentlich in guten Bahnen. Doch irgendwie fehlt so ein Kick, so was Neues, etwas Inspirierendes. Es ist eben Stillstand, geistlicher Stillstand. Und das führt dann manchmal dazu, dass Christen empfänglich werden, beispielsweise für einen gesetzlichen Zug. Du musst, du musst, du musst. Und wenn du das alles, dann wird's besser. Oder für ein geistliches Programm, ein besonderes geistliches Programm, von dem dann andere behaupten, dann ginge es wieder vorwärts. Und wenn man dieses Programm umsetzte, dann wäre man auch eigentlich erst so richtig Christ. So erging es wohl etlichen in der Gemeinde in Kolosse, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und deshalb zeigt Paulus hier einen anderen Weg. Er zeigt ihnen einen Weg, der mit der guten Nachricht zusammenpasst, dass wir ja in Jesus Christus Gottes Kinder sind. Gott hat uns auserwählt. Alles ist getan, was getan werden musste, damit wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben können. Wir sind seine Geliebten. Alles ist getan, damit wir Erben des Reiches Gottes sind. Er hat uns zu Heiligen gemacht. Alles ist getan, damit der Geist Gottes in uns zur Wirkung kommt. Paulus zeigt uns einen Weg, der mit eben dieser guten Nachricht zusammenpasst. Und er beginnt mit der christlichen Kleiderordnung. Schatz, was soll ich heute anziehen? Kennst du diese Frage? Vermutlich ja. Da steht Frau, manchmal auch Mann, vor dem Kleiderschrank und ruft diesen Satz geradezu verzweifelt aus. Was soll ich bloß anziehen? Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr bekämt diese Antwort. Probier es doch mal mit herzlichem Erbarmen, mit Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und als Gürtel nimm die Liebe, sie ist das Band der Vollkommenheit. Neue Kleider. Kleider machen Leute, so sagt man ja. Und der Hauptmann von Köpenick ist der beste Beleg dafür, unnachahmlich gespielt von Heinz Rühmann. Und doch wird man durch Kleidung kein anderer Mensch. Ich habe schon bei einigen Gelegenheiten Frauenkleider getragen. Perücke, Strumpfhose, Pumps. Die Festgesellschaft hatte ihren Spaß daran. Und mir hat's auch Spaß gemacht. Aber dadurch bin ich nicht zur Frau geworden. Aber wenn eine Frau, die man sonst vielleicht nur im Blaumann kennt, frauliche Kleider anzieht, ja, dann kommt da was rüber. Da passt die Kleidung zu dem, was drinsteckt in der Kleidung. Da wird eine Frau offensichtlich zu der sie ja eigentlich schon längst ist. Ihr Auserwählten Gottes, ihr Heiligen, ihr Geliebten Gottes, Zieht euch entsprechend an. Nun hätte ich euch ja gerne ein Bild mit einem Model in diesen Kleidern gezeigt. Aber ihr werdet es nicht glauben, oder wahrscheinlich doch, im Internet kein eines zu finden. Da gibt es Bilder ohne Ende, aber kein Model in dieser Kleidung. Und das liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Es geht ja eben nicht um Kleidung, sondern es geht um Ausstrahlung. Es geht um das, was in Christen steckt. Die Gemeinden in Galatien erinnert Paulus einmal an ihre Taufe. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Also auch da das Bild vom Anziehen, von der neuen Kleidung. Und es gibt bis heute Kirchen, die Ostkirchen machen das, dass Täuflinge ein Taufkleid bekommen. Nicht wie bei uns bei der Taufe, sondern nach der Taufe. Das neue Kleid. Ihr habt Christus angezogen. Wir haben Christus angezogen. Sein Wesen beginnt nun unser Wesen zu verändern, wenn wir ihm glauben und auf seinen Namen getauft sind. Der Geist Gottes beginnt in uns zu wirken. Er verändert uns in unserer Persönlichkeit. Er bringt das zurecht, was in uns nicht gut ist. Er heilt, was in uns wund und krank ist. Als ich mich mit 18 Jahren endlich taufen ließ, da war meine Erwartung an die Taufe, an das, was da passieren würde, relativ hoch. Doch es geschah nichts. Also nichts Außergewöhnliches jedenfalls. Ich wurde getauft, ja. Und es war ein schöner Gottesdienst, ja. Und ich wurde nachher herzlich willkommen geheißen in der Gemeinde, auch das. Aber dass da so was vom Himmel gefallen wäre, nein. Doch dann stellten in der Zeit danach Leute Veränderung an mir fest. Ich neigte damals schon sehr zum Jähzorn. Doch nun blieben meine Ausbrüche aus oder sie waren nicht mehr so eruptiv, wie sie vorher waren. Sie waren irgendwie gemildert, seltener und gemildert. Der Geist Gottes hatte begonnen, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, so dass sie mehr dem Wesen Christi entspricht. Nicht, dass ich heute nicht auch noch mal in die Luft gehen könnte. Das ist ein Stück meiner Persönlichkeit, meines Kerns, der sich so auch nicht verändern lässt. Aber fragt meine Frau, ich vermute, dass sie doch zusagen könnte, dass da etwas ruhiger in mir geworden ist, dass ich gelassener, geduldiger, weniger aufbrausend bin. Ich glaube, dass ein Stillstand im geistlichen Leben von Christen tatsächlich häufig damit zu tun hat, dass sie ihre Emotionen und ihre Persönlichkeit dabei außen vor lassen. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und diese Liebe drückt sich aus in Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. So schreibt das Paulus an die Gemeinden in Galatien. So beschreibt er die Frucht des Geistes, Liebe, die sich in all dem sozusagen auffächert und entfaltet. Ich denke, wir entdecken auf einen Blick die Ähnlichkeit mit unserem Predigttext, die Ähnlichkeit in den Begriffen. Es geht um Wesenseigenschaften, was Paulus da beschreibt. Etwas, was aus uns herauskommt und sich dann auswirkt. Und was Paulus da aufzählt, das kann ich mir nicht abringen. Das kann ich mir nicht abzwingen. Das kann ich mir nicht antrainieren. Das endete im Krampf. Würde ich es versuchen. Ich würde scheitern letztlich. Doch der Geist Gottes, der kann da etwas in mir in Gang setzen, kann in unseren Personen, in unseren Persönlichkeiten etwas bewegen, verändern, kann uns anrühren. Mein Jähzorn ist kein Schicksal, sondern ein wenig Vererbung, ist das ist eben das, was in mir zutiefst angelegt ist, aber eben ganz viel Erziehung. Mein Vater war so. Und ich habe es von ihm abgeschaut. Nicht? Wenn man als Kind aufwächst, dann richtet man sich an dem aus und übernimmt Verhaltensweisen, die man da zu sehen bekommt. Und das habe ich in den Jahren nach meiner Taufe zunehmend begriffen. Und ich konnte nun anders eben auch mit dem Zorn, der da manchmal in mir aufstieg, und kann heute anders damit umgehen. Hab gelernt, damit umzugehen, zumindest meistens. Und ich konnte eben dann auch meine Verhaltensweisen, die daraus sich ergeben, ändern und bewusster steuern. Wer sich geliebt weiß, der kann eben damit beginnen, sich selbst anzusehen. Sich aber auch von anderen einen Spiegel vorhalten lassen, ohne beleidigt oder eben zutiefst persönlich getroffen zu sein. Wer weiß, dass Gott ihn bedingungslos liebt, der wird frei zur Selbstkritik, zur kritischen Selbstreflexion. Und da kann der Geist Gottes in dir beginnen zu wirken. Er kann heilen, wo du durch deine Lebensgeschichte, durch Erziehung oder was auch immer verwundet bist. Er kann dir ungesunde Prägungen zeigen und helfen, dein Verhalten zu ändern. Er kann dir helfen, mit deinen Gefühlen zu leben und gut umzugehen, sie nicht wegzudrücken, aber genauso wenig ihnen willenlos zu folgen. Und das wirkt sich aus. Der Friede kann so in unseren Herzen regieren. Der Friede kann zu dem Maßstab werden, wie ich handle, wie ich mich in bestimmten Situationen entscheide, wie ich reagiere. Ich kann den anderen ertragen, der mir bisher so unerträglich war. Ich werde barmherziger. Zunächst mal, ganz wichtig, mit mir selbst. Und dann deshalb eben auch mit anderen. Weil ich eben um meine Grenzen und Schwächen immer besser Bescheid weiß und ich sie akzeptiere. Ich bin nicht perfekt. Und ich muss es auch nicht sein. Und deshalb brauche ich es eben auch nicht mehr von anderen erwarten. Und so kann ich lernen zu vergeben. Vergeben. Vergebung ist, glaube ich, die Nagelprobe, wie ernst wir es mit Christus meinen. Ob wir ihn wirklich Herr unseres Lebens sein lassen. Und ich weiß sehr wohl, dass es Lebensgeschichten gibt, die es sehr, sehr schwer machen, zu vergeben. Ich war noch nicht lange von Salzuffel nach Herford gewechselt. Da gab es in eben der ersten Gemeinde, in der Salzuffler Gemeinde, einen Fall von Kindesmissbrauch. Ein Vater hatte seine eigenen Kinder und etliche der Kinder aus seiner Verwandtschaft missbraucht, sexuell. Alle hatten davor die Augen verschlossen. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Und doch hatte dann irgendwann eine inzwischen erwachsene Tochter den Mund aufgemacht und sich meinem Nachfolger anvertraut. Wie sollen Kinder ihrem Vater oder ihrem Onkel vergeben können, der so etwas mit ihnen angetan hat, mit ihnen gemacht hat? Eine der Töchter hat später einmal gesagt, es war Selbstschutz zu vergeben. Ich wäre doch sonst an den widerstreitenden Gefühlen meinem Vater gegenüber kaputt gegangen. Er hätte mich weiter nicht mehr sexuell, sondern innerlich gewissermaßen missbraucht. Vergebung, Befreiung auch für die eigene Seele. Wer nicht vergibt, wer nicht vergeben will, der wird dadurch selbst innerlich vergiftet. Aber keine Frage, es kann ein sehr schwerer Weg sein, zu vergeben. Und am Anfang steht der Wunsch, vergeben zu wollen. Der Wunsch, es doch auch zu schaffen, vergeben zu können. Du musst es wollen. Vergebung fällt nicht vom Himmel. Aber wenn du es willst, dann wird dir Gottes Geist helfen. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann, wo Vergebung geschieht, wird ein ganz neues Miteinander möglich. Wenn Menschen beginnen, einander zu verzeihen und sich miteinander zu versöhnen, dann geht der Himmel auf. Das ist so ein Stück Reich Gottes auf Erden. Das war mein Highlight beim letzten Bundesrat, letzten Mai. Wir hatten die Vizepräsidenten des russischen und des ukrainischen Baptistenbundes zu Gast. Und sie sagten in der gleichen Plenarsitzung ihr Grußwort direkt hintereinander. Und ich saß vorne links im Block und sie standen direkt quasi neben mir an der Tür. Als sie kamen, sahen sie sich kaum an, gaben sich nicht die Hand. Der erste ging zum Grußwort und ging wieder runter. Der zweite ging zum Grußwort, ging wieder von der Bühne runter. Dann hat unser rumänischer Präsident des Europäischen Baptistenbundes, Bonaccio, gebetet. Er hat für beide Bünde gebetet. Er hat für Frieden in der Ukraine gebetet und dafür, dass die beiden Bünde sich aussöhnen können. Und nach diesem Gebet gingen beide nach oben, gaben sich die Hand und fielen sich in den Arm, nahmen sich in den Arm. Vergebung, Versöhnung. Nur noch kurz der Hinweis auf die Bibel als wesentlich für geistliches Wachstum. Wie sollen wir wissen, was wir im Namen Jesu tun können? Also, wenn wir im Namen Jesu etwas tun, dann heißt das ja, dass wir dafür von Jesus autorisiert sind, dass er dahinter steht, dass wir das tun, wovon wir überzeugt sind, dass er es will, dass er es selbst täte, wenn er denn an unserer Stelle wäre. Wie sollen wir das wissen, wenn nicht aus dem Schriftstudium? In der Bibel begegnet uns Gott selbst, spricht Christus selbst zu uns. Und hier noch einmal ein Blick auf die Studie von Willokrieg. Sie haben einige Elemente gefunden, die helfen, dass Menschen weiter geistlich wachsen. Sie haben diese Elemente Katalysatoren genannt, warum auch immer. Aber einer dieser Katalysatoren, das ist bei dieser Studie rausgekommen, ist die Bibel. Und zwar der wichtigste Katalysator. Und vom Vortrag gestern hier beim Bayerischen Frauentag ist mir ein Satz der Referentin in Erinnerung geblieben. Nicht nur einer, aber der vor allem jetzt auch im Blick auf die Predigt. Nämlich, dass sie sagt, dass sie süchtig ist nach der Bibel und nach Austausch mit anderen über sie. Nun mag der Begriff süchtig ja vielleicht ein wenig komisch klingen, aber ich glaube zu verstehen, was sie meint. Das ist einfach dieser Hunger, diese Sehnsucht danach, immer mehr von dem zu verstehen, wie wir leben, Christen leben sollen, leben können, als Kinder Gottes leben können, als neue Menschen leben können. Wie wir immer mehr so leben, eben wie es Jesus Christus entspricht. Dass wir immer mehr in seinem Namen tun. Dass wir immer häufiger gewiss sind, dass wir eben genau so handeln, wie er handeln würde. Fröhlich, ungezwungen, frei, begeistert. Voller Vertrauen, dass dieser Satz stimmt. Jesus, du allein bist genug. Mehr ist nicht notwendig für mein Heil, für mein Leben. Wer Jesus kennt und vertraut, der hat schon alles. Der ist Auserwählter Gottes. Der ist Heiliger Gottes. Der ist Geliebter Gottes. Jesus, du allein bist genug. Das singen wir jetzt als Bekenntnis und als Bitte miteinander.